Nahaufnahme. Der Feuerwerk-Podcast. Esther Diestelmann und Julia Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine Haltung haben. Über Popkultur, Gesellschaft und Politik.
Also, ich fange an, ne?
Ja.
Okay. Herzlich willkommen zur 37. Folge der Nahaufnahme. Ich bin Esther Diestelmann hier für Radio Feuerwerk.
Und ich bin Julia Fichtel von der Feuerwerk Fachstelle Pop. Auf die heutige Folge fiebere ich ehrlich gesagt schon sehr lange hin, denn das Thema ist omnipräsent und kaum jemand weiß irgendwie gut damit umzugehen. Wir sprechen in unserer heutigen Folge über kulturelle Aneignung, Cultural Appropriation.
Und dafür haben wir uns heute mal wieder versammelt, allerdings nicht wie immer im Innerhausstudio am Röckelplatz, sondern wir sitzen in unserer alten Wirkungsstätte im Radio Feuerwerk. Also wenn es ein bisschen anders klingt, Entschuldigung. Genau, und wir haben uns einen ganz, ganz, ganz besonderen Gast ausgesucht, um mit dieser Folge das Thema mal so richtig aufzurollen. Und deswegen sitzt hier Segun und Mikhail.
Hallo.
Hi, schön,
danke,
dass du da bist.
Ja. Ich danke für die Einladung.
Ich darf dich kurz vorstellen für unsere HörerInnen. Segun Mikhail ist Münchnerin, 28, im Hasenbergl aufgewachsen. Sie hat Ethnologie, Kunst, Musik und Theater an der LMU und Kulturwissenschaften und Kulturmanagement in Ludwigsburg und Pittsburgh studiert. Zuletzt arbeitete sie an einem dokumentarischen Forschungsprojekt an der University of Ghana in Accra. Segun leitet den Afrika-Schwerpunkt vom DOCFEST, das DOC Network Africa. Außerdem ist sie Teil des Beratungskollektivs DISCHECK für alle, die ihre Medieninhalte diskriminierungssensibel und intersektional gestalten wollen. Also hoffentlich alle. Ich zitiere Segun: Es ist wichtig, schwarzen Menschen, ihren Erfahrungen und ihrer Expertise zuzuhören. Aber wir sind euch keine Bildung schuldig. Also nehmt das an, was wir euch bieten, würdigt und, wenn ihr könnt, bezahlt unsere Arbeit.
Hi.
Hi.
Hallo.
So, richtig. Wir dachten, wir fangen einfach direkt mal an, weil kulturelle Aneignung kann ja jeder machen. Also natürlich sind weiße Profis da drin, darauf kommen wir dann noch später, warum. Aber was kommt dir in den Sinn, als was hast du mal kulturell dir angeeignet? Fällt dir da was ein?
Ich mache Yoga und ich habe ganz lange darüber nachgedacht, inwiefern Yoga machen oder praktizieren, man das machen kann, ohne kulturelle Aneignung zu betreiben und ab wann es sozusagen anfängt, dass man kulturelle Aneignung betreibt und habe da super viel. Es gibt auf Instagram ganz coole Aktivistinnen, die da irgendwie zu schreiben und reden und da aufklären wollen. Aber so wie ich eingestiegen bin in Yoga, ist das Moderne, das Yoga, das sozusagen eigentlich fernab ist von seiner Kultur und seinen Wurzeln und dem alles, was dazugehört, sondern einfach, wo es ums, ja, um die Praktizieren, um die Übungen geht und nicht um alles, was da noch dazugehört.
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich mache auch ab und zu Yoga. Nicht gut, aber immer hin und wieder. Und ich mache am liebsten Shiva Mukti. Mhm. Und das finde ich jedes Mal ein bisschen weird, weil ich finde es wahnsinnig schön, alle singen immer am Anfang und Namaste und weiß nicht was. Und ich komme mir da ein bisschen albern vor, weil ich erstens nicht genau singen kann, zweitens nicht weiß, was sie singen. Und also mir taugt es wegen der Übungen, wegen des Floatings besonders gut. Aber am Anfang und am Ende fühle ich mich immer kurz ein bisschen Out-of-Body-Experience, ein bisschen weird einfach.
Ich glaube, das Gefühl haben viele, also ich kenne viele Freundinnen, die dann sagen, ah, sie wollen eigentlich nur die Übungen machen und diesen Flow und das davor und am Ende, das brauchen sie gar nicht. Aber das ist das eigentlich, was so super wichtig ist und was auch dazugehört und die ganze Lehre dahinter. Und ja, ich finde, da muss jede Person, ich meine, ich praktiziere das ja nur, auch nicht regelmäßig, und ich bin ja keine Lehrerin und ich glaube, da muss man einfach nochmal viel, viel aufmerksamer sein, wenn man auch damit sein Geld verdient vielleicht und das hauptberuflich macht. Aber ich finde es auch schon interessant, als nur Praktizierender sich damit auseinanderzusetzen, wie kann ich etwas machen, was nicht zu meiner Kultur gehört und trotzdem es mir nicht aneignen oder negativ davon das darstellen.
Tatsächlich, was ich mich schon öfter ermahnt habe innerlich, ist, ich sollte einfach mal rausfinden, was wir denn da genau singen. Dann würde ich vielleicht mich weniger dämlich fühlen. Und dann kann ich auch sehen, ob ich das so tragen kann, keine Ahnung. Aber das ist, es ist meine Aufgabe auf jeden Fall, mich damit mehr zu beschäftigen. Julia, wie ist bei dir so?
Ja, also der letzte Fall, wo ich mich ertappt habe bei kultureller Aneignung, ist, ich habe so ein total schönes Kleid, was mir meine Freundin geschenkt hat. Also es war so Secondhand-mäßig, ist halt aus Mexiko, also von so einem mexikanischen Markt, hat sie dort auch gekauft, mit natürlich Muster dementsprechend, und ich mich eben frage, ja, ist das okay, wenn ich das trage? Ich meine, sie hätte es irgendwie weggeschmissen oder weggegeben oder keine Ahnung. Aber es ist natürlich irgendwie kacke, und ich weiß natürlich auch nichts über die Bedeutung des Musters, und das habe ich neulich angehabt und habe ich mich richtig unwohl gefühlt. Aber ich meine, die Historie meiner kulturellen Aneignungstaten ist natürlich lang. Also ich hatte auch in der Jugend, wir haben über Fehltritte gesprochen, Esther, also so ein Dread, hier so einen vorne, den man so in 17 Stunden feinster Arbeit dahin drapiert hat, weil halt meine Haare so fein sind.
Gar nicht dafür geeignet sind.
Einfach nicht widerspenstig gegen jegliche Form von Dreads. Und ich weiß auch echt nicht, warum. Also weil ich es cool fand oder so. Aber ich meine, ich war irgendwie 14 oder so. Das entschuldige ich jetzt im Nachhinein damit, aber... Ich weiß nicht, ich nur mit der ganzen Auseinandersetzung mit dem Thema, das finde ich einfach so krass augenöffnend, und ich weiß auch nicht, ich schäme mich für so viele Sachen und finde es auch scheiße, dass das nie mir mal jemand gesagt hat, muss ich sagen, so, dass es vielleicht nicht cool ist.
Ich glaube, das ist auch so ein ganz großes Phänomen, dass ja, was du gesagt hast, du hast es gemacht, weil es cool war, dass oft kulturelle Aneignung betrieben wird, wenn sie cool ist. Also wenn sie popkulturell in den Medien und so, wenn es dann als cool oder hip dargestellt wird. Und dann denkt man sich ja, ich möchte nur das machen, was meine Vorbilder machen oder Vorbilderinnen. Also dass ich das sozusagen nachahmen möchte und auch cool und hip sein möchte und das dann einfach übernehme und so annehme. Mhm. Aber gar nicht nachgedacht wird, warum oder wie. Ich meine, du warst auch noch 14, klar, aber das auch oft im Alter noch passiert, wie du mit 14.
Also ich finde, da sind jetzt ganz viele Aspekte schon drin, die die Problematik kultureller Aneignung sozusagen anreißen. Lass uns erstmal kurz das vielleicht definieren, was kulturelle Aneignung ist.
Genau, also laut Susan, ich weiß nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, Scafidi, glaube ich, die ist eine amerikanische Anwältin. Sie sagt, kulturelle Aneignung ist, wenn man sich bei dem intellektuellen Eigentum, dem traditionellen Wissen, den kulturellen Ausdrücken oder Artefakten von jemand anderem bedient, um damit den eigenen Geschmack zu bedienen, die eigene Individualität auszudrücken oder schlichtweg, um daraus Profit zu schlagen.
Genau, und ich finde jetzt an deiner kulturellen Aneignung ist ja auch spannend, das ist ja, also wir sind ja Kinder der 80er Jahre, das heißt also wir haben uns als weiße Menschen in dieser Phase auch vor allen Dingen ja gar nicht mehr an der schwarzen Kultur orientiert, sondern auch so ein bisschen in dieser Grunge, und also quasi es wurde schon fremd enteignet, und dann orientieren wir uns nicht mal mehr an dem Ursprung, sondern an irgendwelchen weißen Menschen, die das dann schon wieder umgedeutet haben und eigentlich schon massiv entfremdet haben von dem, was es eigentlich ist. Und also das zeigt so ein bisschen diese Problematik. Dann gehört natürlich auch dazu, dass wir uns in den letzten Jahren offensichtlich mehr mit Rassismus beschäftigt haben und auch mehr verstanden haben, was struktureller Rassismus ist, wie tief der in unserer Gesellschaft verwurzelt ist und damit auch in uns selber. Und ich glaube, da das ist halt ein... Ja, wenn man das dann erkennt, das ist sozusagen, wie du es gerade gesagt hast, das ist so, wie wenn man auf einmal Sexismus erkennt, dann bum, 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 auf einmal ist es überall und man weiß gar nicht mehr so richtig, wie man, ja, also man kann besser sich dann entziehen und versuchen eben sozusagen bewusste Antirassistin, bewusste Antisexistin zu sein, aber das ist ein langer Weg und da ist auch viel, 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 Momente der White Fragility, also unangenehm und Scham und alles, was du da vorhin gerade angesprochen hast, mit dabei. Aber jetzt wir lernen alle.
Noch der Vollständigkeit halber, was ist dein kulturelles Aneignungsmoment?
Ich war schon immer als kleines Mädchen auf dem Land, als einziges Mädchen tatsächlich Hip-Hop-Fan. Und ich habe mich natürlich in eine der Queens verliebt, Erykah Badu, und habe sie an einem Konzert hier in München gesehen, und sie stand vor eine Göttin einfach mit diesem Turban. Und dann gab es ja hier in München immer dieses Tollwut-Festival, was ja auch durchaus problematisch zu sehen ist. Und dann habe ich mir da als 11-, 12-Jährige so einen Turban gekauft und habe den aufgesetzt und fand es, glaube ich, 2 Tage war ich richtig überzeugt und irgendwann habe ich gedacht, so, okay, ich glaube, ich bin zu weiß dafür.
Ach, das hast du aber tatsächlich.
Ja, ja, also man sieht ja, also die Farben heben sich nicht so toll ab. Also ich sah halt einfach irgendwie lame aus. Es sah nachgemacht aus. <so. lacht> und dann habe ich verstanden, okay, ich glaube, ich verwende es als Schal.
Ist das die Alternative?
Weil ich wollte das Tuch nicht wegwerfen. Ich fand es nämlich immer noch sehr schön. Mhm. Ja.
Ja, also für mich ist jetzt der Begriff der kulturellen Aneignung, sag ich mal, eher neu. Ich meine, ich bin 34 und der ist jetzt erst in den letzten Jahren dazugekommen. Seit wann ist der für dich präsent oder sagst du, ja, das ist ein Thema, das kenne ich?
Ich glaube, der Begriff der kulturellen Aneignung auch erst in meinen 20ern so richtig. Aber kulturelle Aneignung an sich kenne ich, glaube ich, schon seit ich ein Kind oder Jugendliche auf jeden Fall bin. Ich meine, es ist ja irgendwie auch so ein bisschen verwoben mit Rassismus, bei mir zumindest. Also ich bin schwarz und da sind halt immer so einfach Erfahrungen immer mehrfach gewesen, wo man sich gewundert hat, so, warum wird es bei einem selber als negativ betrachtet und bei anderen werden die Sachen gefeiert? Oder warum ist es immer, man macht es genau dasselbe, bei weißen Menschen ist es dann immer toll und wenn man das selber trägt, obwohl man das ja inhärent sozusagen hat oder besitzt, dann ist es aber nicht cool und dann wird man dafür irgendwie geärgert oder sowas. Und,
kannst du ein paar Beispiele auch nennen?
Also auf jeden Fall, Haare ist ja immer ein großes Thema. Ich habe mal Afro, aber ich habe meine Mama hat meine Haare immer geflochten getragen. Und erstens fand ich schon immer komisch, dass zum Beispiel an Fasching Leute sich so als Verkleidung das auch verwenden. Und auch, es ist auch immer interessant zu sehen, Clowns tragen Afros in Rot. Mhm. Also so Sachen, dass das dann immer nur, wenn es irgendwas Witziges ist oder Scherzhaftes, wurde das dann getragen. Und deswegen hat man sich dann vielleicht selber auch nicht wohlgefühlt, das als Kind und Jugendlicher zu tragen, weil man damit die ganze Zeit geärgert wurde. Aber dann auch viele, die zum Beispiel Hip-Hop gehört haben oder irgendwie mit schwarzer Kultur in Verbindung gekommen sind, haben sich dann ihre Haare gebraided oder verschiedene Styles gemacht. Aber bei denen wurde das dann immer als besser angesehen oder als cooler. Oder das war dann irgendwie so einfach. Ich meine, meine Haare sind dafür gemacht und das ist sozusagen auch ein Schutz der Haare und das ist dann auch einfach auch so kulturell weitergeben, dass man immer, meine Schwester macht meine Haare, ich mache ihre Haare und so weiter und so fort und das brauchen die auch, dass die irgendwie geflochten werden und man hatte aber nicht das Gefühl, dass das weder positiv noch negativ teilweise oder auch negativ angehaftet wurde, dass es halt nicht zum Beispiel appropriate ist, also angemessen, zum Beispiel mit dem Haarstil irgendwo hinzugehen. Ich hatte das auch schon bei Jobs, dass mir gesagt wurde, meine Haare sind nicht professionell genug. Aber wenn weiße Leute sich Braids gemacht haben oder Cornrows tragen, dann ist es immer edgy und hip und cool und ja.
Das ist ja auch immer ein bisschen, also das ist ja auch Teil dieser kulturellen Aneignungsproblematik ist ja, also ich meine, der Afro ist ja sowieso ein Politikum an sich. Also wenn man sich überlegt, schließt mal eure Augen und denkt mal drüber nach, wie viele prominente Persönlichkeiten kennt ihr, Schwarze, die in den letzten 20 Jahren offen Afro getragen haben. Also das ist ja auch nicht ein schon Gang und Gäbe, dass das passiert. Also man verbindet das vielleicht mit der Black Panther Bewegung und dann ist es auch schon wieder extrem politisch. Das zeigt, wie wenig frei das eigentlich ist, sozusagen seine Haare so zu tragen, wie man sie tragen möchte, als schwarze Person. Und Weiße können das tun und können das dann auch sozusagen wieder ablegen. Und das ist ja auch Teil der Problematik sozusagen, dass man es trägt als Kostüm. Ohne die Diskriminierungserfahrung, also Everything But the Burden, das ist ja ein das große, große Problem, dass man sozusagen als weißer Mensch, wenn man in andere Kulturen eintaucht, man immer ja auch aus einer Machtposition, also gesellschaftlich aus einer Machtposition. Das heißt nicht, dass jeder Weiße privilegiert ist, aber es ist einfach, dass jeder Weiße privilegiert ist im Sinne, er hat keine rassistischen Erfahrungen. Und deswegen kann man sich auch schlechter damit, also ist es schwerer sozusagen nachzuvollziehen, was das bedeutet, wenn man das aus der originären Kultur sozusagen beobachtet, wie das, also man verletzt einfach damit auch. Und das ist etwas, was ja Gott sei Dank in den letzten Jahren an Bewusstsein zugenommen hat. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch viele Diskussionen, also gerade wenn wir über, das ist ja Teil der Identität und das ist ja auch Teil der Identitätspolitik-Debatte. Also da sieht man ja auch, wie das die Gesellschaft gespalten hat. Wir haben gerade Wahlkampf, wenn man Plakate sich anschaut, da sieht man, wie das Teil des Themas geworden ist. Ob das jetzt das Gendern ist oder eine gerechte, eine diskriminierungsfreie Sprache generell zu verwenden, ist ein großes Thema geworden.
Ja, ich weiß, ich würde gerne auf den Auslöser der Folge eigentlich kommen jetzt, weil du sagst, ja, es hat sich viel verändert in den letzten Jahren, ja, zum Glück, aber trotzdem auch in meinem weiteren Freundeskreis gibt es halt so ein Beispiel, von dem ich kurz erzählen will, wo ich eben tatsächlich so das erste Mal so eingeschritten bin und sehr erfolglos, und ich würde das irgendwie gerne, dieses Beispiel mit euch einmal so ein bisschen aufarbeiten. Und zwar, also jemand aus meinem weiteren Freundeskreis hat ein Musikvideo hochgeladen, der ist also Solomusiker, ein weißer Cis-Mann, nur so, um das mal klarzustellen. Und am Ende des Videos trägt er dann einen indogenen Kopfschmuck, also setzt sich den so selber auf, und ich habe ihm dann halt eine Nachricht geschrieben und ihn so ein bisschen darauf hingewiesen, dass das also halt schwer verständlich ist oder auch nicht, ich das auch nicht wirklich einordnen kann, aber dass eben er damit rechnen sollte, dass er sehr stark dafür kritisiert werden könnte. Und darauf hat er dann geantwortet, ich zitiere mal kurz seine Nachricht. Liebe Julia, könnte doch auch sein, dass ich The Indigenous Culture great finde und diese feiernd hervorheben will. Wenn es einer anders sieht, man kann aus allem ein Problem machen. Ich denke, die Botschaft und der Text ist völlig klar, aber vielen Dank, ich bin gewappnet. Und mir ist halt so die Spucke weggeblieben. Ich werde schon wieder echt richtig sauer, muss ich sagen. Ich, keine Ahnung, da steigt irgendwas so in mir hoch, weil ich einfach das so, weiß ich nicht, alles falsch finde an dieser Nachricht. Und es gab dann aber auch ein Gespräch, also wir haben drüber geredet, und da kamen dann halt auch noch zusätzlich dazu Argumente wie, hey, die Kunst ist frei und man muss doch irgendwie nicht jetzt immer überlegen, was man sagt und was man macht. Und ich so, doch, muss man eben irgendwie schon. Und ja, ich meine, also wir sind jetzt alle drei nicht irgendwie Teil der Indigenous Culture, können jetzt darüber natürlich nicht reden, aber irgendwie, glaube ich, ist es doch ein Beispiel, was irgendwie...
Das ist sinnbildlich.
Genau, sinnbildlich dafür, was halt viele Leute einfach denken. Und ich möchte dazu noch sagen, es ist ein toleranter, weltoffener, lieber, super toller Mensch. Und deswegen bin ich so überrascht. Mhm. Und ich, genau, wie würdest du das einordnen? Oder was sagst du dazu?
Ich finde es sehr interessant, dass das Argument der Kunstfreiheit verwendet wird. Für mich hört Freiheit dort auf, wo sie die Freiheit anderer Menschen einschränkt oder verletzt. Und ist auch interessant, ich meine, du hast gesagt, er ist weißer Cis-Mann. Er hat die meiste Kunstfreiheit überhaupt, die es gibt sozusagen in Deutschland. Also dann sich auch noch zu beschweren, dass jetzt seine Kunstfreiheit eingeschnitten wird, muss man auch irgendwie im Vergleich sehen, wie privilegiert er sowieso schon in seiner Position ist. Und dann zu dem Thema selbst, man kann Kultur auch zelebrieren und feiern, ohne sie sich anzueignen. Und da finde ich es auch immer interessant, wer hat dir die Aufgabe gegeben, diese Kultur zu zelebrieren und zu feiern, so als wärst du ein Botschafter für diese Kultur? Also ich meine, das ist einfach ein indigener Kopfschmuck. Wie viele indigene Communities gibt es auf der Welt? Mehrere Tausende, Millionen irgendwie. Und ich weiß nicht, ob diese Person weiß, aus welcher indigenen Community die kommt. Und den
sicher Zug nicht.
Dran hat. Sicher nicht. Kam dann auch eher sowas wie, vielleicht ist es doch brasilianischer Faschingsschmuck. Also eher so einfach, ist doch hübsch. Also,
und auch allein... Und wenn man das auch wüsste, dann wüsste man, dass so traditioneller oder zeremonialer Kopfschmuck ganz bestimmten Personen vorbehalten ist. Das heißt, allein das eine fremde Person, die nicht aus der Kultur kommt und wahrscheinlich nicht diese Aufgabe hat, diesen Kopfschmuck zu tragen, es trägt, ist schon irgendwie eine Beleidigung in itself. So. Also wahrscheinlich dürfte nicht mal jede Person, die in dieser indigenen Community ist, diesen Kopfschmuck tragen. Nicht, ne? Und dann ist es halt auch noch so, sich anzumaßen zu sagen, ich darf jetzt diesen Kopfschmuck tragen, weil ich zelebriere ja damit die Kultur. Aber wem am Ende bringt das dann was? Das ist auch die Frage. Also wer profitiert jetzt hier davon? Diese Person. Diese Person kann sich dann als hip und weltoffen und ich tue was für indigene Communities, I don't know, so irgendwie darstellen. Aber die indigenen Communities haben von diesem Musikvideo und von diesem Part nichts, außer dass sie eigentlich noch disrespected werden. So.
Ich finde,
gut zusammengefasst. Ich finde es auch einfach spannend, dass eben, also ich habe ja ihn nicht angegriffen eben, ich habe einfach nur gesagt, wie das wirkt und dass das quasi so völlig, also ohne so eine, ach so, könnte das so sein, so einen Moment gibt es da nicht, sondern eben gleich so ein, nein, ich darf das. Mhm. Hä? Wie? Ja. Also das.
Aber White Fragility ist ein, oder weiße Zerbrechlichkeit auf Deutsch, ist auch einfach so ein Schutzmuster von White Supremacy. Ne? Also alles erstmal abblocken und so, nee, das kann gar nicht sein. Und ich glaube, was auch viel damit zusammenspielt, ist, dass jemand so ein Selbstbild von sich hat und dann sagt, kommt aber jemand und sagt, hey, das, was du machst, ist kulturelle Aneignung. Und dann denkt man sich so, hey, nee, ich bin eigentlich voll der weltoffene, coole Mensch, ich habe super diversen Freundeskreis, ich mache eigentlich für mich alles richtig, so, das kann gar nicht stimmen. Und einfach diese Überzeugtheit von sich selbst, dass man keine Fehler machen kann, dadurch dann automatisch abweisen und nicht ernst nehmen. Das gehört auch einfach zu dieser weißen Zerbrechlichkeit dazu. Und es schützt im Endeffekt dieses System, dass weiße Menschen immer noch zentriert werden in Diskursen. Also er zentriert sich ja auch selbst als Person in diesem Thema und gar nicht, wie du meintest, so, hey, es gibt Leute, die das als kulturelle Aneignung bezeichnen werden und die da auf jeden Fall da was dagegen sagen werden, sondern er zentriert sich und seine Ansicht und sagt, ich finde das richtig, also ist es auch richtig. Mhm. Und das, was andere sagen, ist gar nicht so wichtig.
Das ist, finde ich, auch besonders interessant, weil in den letzten Jahren im Vergleich jetzt zu früher, also zumindest in meiner bewussten Erinnerung, ist auch viel mehr Stimmen gibt aus der indigenen Kultur, die oder aus der indigenen Communities. Es gibt einen Grund, warum die erstmal nicht so laut waren. Erstmal, weil weiße Siedler sehr, 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 sehr viele Menschen ermordet haben. Wie es ja jetzt auch gerade irgendwie, weiß ich nicht, in Medienberichten immer mehr zutage gefördert wird, wie zum Beispiel europäische Missionare im Rahmen ihrer Religion Umerziehungslager, also das gehört ja zur weißen Kolonialgeschichte. Und ich finde, das ist auch so ein bisschen, es impliziert, es zeigt schon diesen Rahmen vom dem weißen Selbstverständnis. Also man ist die überlegene Kultur, man kommt überall irgendwo, wo man hinkommt, hat man das Recht sozusagen anderen Menschen erstmal zu sagen, das, was du machst, ist nicht cool, das, was wir machen, ist jetzt die Art und Weise, wie wir es machen, und wenn ihr da nicht mitmacht, dann bringen wir euch halt alle um.
Oder also, erziehen euch um und zeigen euch, wie das geht.
Ja, aber das macht man ja leider nicht mit so einer leeren Drohkulisse, sondern das haben wir ja mit Waffengewalt getan immer. Ich spreche von wir, weil ich bin eine weiß gelesene Person und wie gesagt, ich finde es immer ganz schlimm, jetzt haben also das alles quasi nur auf diese Schuldfragen zu belasten, weil damit kommen wir nicht weiter. Also finde ich zumindest. Ich finde es wichtig, dass man sich ein Bewusstsein schafft. Wir sollten alle mehr uns über Kolonialgeschichte, mit Kolonialgeschichte beschäftigen, hier im europäischen Kontext. Dann nicht in der Schuld und in den Verbrechen, die unsere Vorfahren begangen haben, untergehen, weil sonst, also wir müssen ja was Gemeinsames schaffen in irgendeiner Form, so dass wir eine wirklich gerechte, also zumindest ist meine Utopie, ich weiß nicht, wie du das siehst, mit Schuld allein kommt man nicht weiter.
Ja, also ich glaube, die Schuldfrage, um die geht es nicht wirklich, also klar, um die geht es an sich, um frühere Taten einfach nochmal aufzuarbeiten und zu sagen so, es gibt ja einfach viele Länder, die ihre Schuld einfach auch nicht anerkennen. Ich meine, Deutschland hat dieses oder letztes Jahr erst anerkannt.
Dieses.
Ja, dieses. was es in Namibia für grauenhafte Kolonialtaten gemacht hat. Und es wird ja immer noch verhandelt, was da für Zahlungen an das Land gehen, ob überhaupt und wie viel und so. Und ich finde einfach, dass diese Schuldfrage wichtig ist für die Politik und für die Länder. Für Einzelpersonen, keine schwarze Person geht hin und sagt, oder keine indigene Person geht hin, du Peter bist dafür verantwortlich, dass meine Vorfahren abgeschlachtet, versklavt und ermordet wurden. Sondern uns geht es eigentlich, und mir vor allem geht es darum, dass ich sage, so, solange ihr davon einfach noch profitiert von diesem System und solange ich durch dieses System noch benachteiligt werde, habt ihr eine Verantwortung, dafür etwas zu machen, dass es abgebaut wird. Und allein der Zustand zu sagen, ich mache nichts, also mache ich nichts Falsches, ist genau das Gegenteil, weil durch Nichtstun erhält man das System so, wie es gerade ist. Und für mich ist deswegen auch antirassistisch sein eine aktive Tat oder auch antisexistisch sein. Also ich finde es immer interessant, wenn Leute sagen so, aber ich bin doch gar nicht rassistisch, ich bin doch nicht das und das. Was hast du dafür gemacht? Also hast du schon mal drüber, alleine lesen und so reicht nicht, aber wie bist du aktiv in Handlungen reingegangen und hast gesagt, das geht nicht, du musst mir aufhören. Also ich finde, ich komme ja auch aus München und ich habe schon so viele rassistische Situationen in der Öffentlichkeit erlebt, wo ich mir gewünscht hätte, dass eine weiße Person aufgestanden wäre und mich unterstützt hätte und dann auch was dagegen gesagt wird. Und das gehört für mich zum Beispiel auch zum aktiven Antirassistischsein dazu, dass man in den öffentlichen Raum reingeht und sagt, so geht es nicht und nicht einfach nur stumm ist und dann aber sagt, ich habe ja nichts gemacht.
In die Diskussion, in die ich jetzt öfter einsteige über kulturelle Aneignung, da passiert mir das immer wieder quasi, dass dann jemand so quasi sagt, so, ja, du hast ja die Weisheit mit Löffeln gefressen und weißt ja, wie der Hase läuft. Und ich sage immer so, nee, also das ist eben so ein riesen krasser Lernprozess und man muss so viele Aspekte beachten. Und das finde ich eben auch so schlimm, dass nur wenn Leute halt noch nicht mal eingestiegen sind, einen dann so verurteilen. Also ich bin noch nicht fertig.
Das macht, also... ich glaube, wir sind alle noch nicht fertig. Ich glaube, wir sind alle, wenn wir uns überlegen, wie wir vor 15 Jahren gesprochen haben, welche Worte wir da verwendet haben. Ich war auf einer integrativen Schule. Es gab Witze über körperliche Behinderungen, die waren in meiner Jugend völlig normal. Heute schäme ich mich in Grund und Boden dafür. Ich weiß, dass ich irgendwann auf einem Konzert war von, ich glaube, es war Farsight, und da ist dann Who is the N-word in charge? Und wenn dann ein ganzes weißes Publikum dieses Wort singt, ist mir das erste Mal einfach ein Unbehagen aufgefallen bei mir selber. Ich habe es davor auch gesungen, weil es ein Teil dieses Tracks ist, aber ich mittlerweile als weißer Mensch lasse ich diesen Satz oder dieses Wort einfach immer aus. Ich kann ja doch trotzdem mitrappen. Aber das ist auch etwas, was mir erst bewusst werden musste und irgendwie auch weiß nicht, wenn man ich habe wahnsinnig viel Billie Holiday und Nina Simone gehört und wenn man sich diese Texte wirklich mal zu Gemüte führt, dann ist das einfach die schönste Form auszudrücken, wie man rassistisch deprivilegiert wird und wenn man dann als Weißer einfach weiter solche Sachen singt, dann ist man nicht reflektiert und ist man auch kein Antirassist. Also dann ist man Teil des Systems und reproduziert weiterhin rassistische Stereotype. Und ich glaube, wenn wir uns in 10 Jahren diese Folge anhören werden, werden wir wahrscheinlich noch sagen, und da habe ich dieses Wort noch verwendet? Ach du meine Güte. Also ich glaube, das ist Teil ja eines Dialogs und das ist ja das Schöne, was wir jetzt auch machen. Wir sitzen hier und unterhalten uns darüber, was ist kulturelle Aneignung, wann haben wir das getan, wann sind uns bestimmte Sachen aufgefallen? Im Optimalfall ist es ein Dialog zwischen den Hautfarben und zwischen den unterschiedlichen Geschlechtern und den kulturellen Hintergründen, die man hat. Und dann ist es ein Austausch auf Augenhöhe und man entwickelt sich weiter und versucht irgendwie zusammen es besser zu machen. So. Also
man, glaube ich, muss auch irgendwann damit comfortable oder bequem sein, dass man Fehler macht und dass man immer Fehler machen wird. Und ich habe auch problematische Sachen früher in meiner Kindheit gesagt. Ich habe auch behindert als Schimpfwort benutzt die ganze Zeit und habe irgendwann gelernt, hey, das ist super uncool und ableistisch. Also wir sind, kein Mensch ist davon befreit, Fehler zu machen und auch andere Leute zu diskriminieren und zu verletzen. Es geht aber darum, dass man da nicht einfach abblockt und sagt so, hey, das war gar nicht meine Intention, deswegen ist es auch völlig in Ordnung, dass das jetzt gemacht ist und deswegen musst du jetzt meine Entschuldigung akzeptieren, sondern dass dann auch da was kommt, was ich jetzt auch gesagt habe, dass man sich einfach weiterbildet und sagt so, hey, das ist nicht cool, was kann ich machen, um das zu stoppen und sich dann einfach weiterbilden und das zu ändern und da aktiv dagegen zu gehen. Also ich musste das auch lernen, dass es okay ist, dass ich Fehler mache. Ich finde, das ist jedem, glaube ich, unangenehm. Mir ist es auch super unangenehm. Aber dass man einfach damit irgendwann lernt, so okay, aber durch Fehler lerne ich. Und vielleicht lerne ich dann auch irgendwann die Fehler gar nicht zu machen während meines Lernprozesses. Aber es wird trotzdem immer mal wieder dazu kommen.
Voll.
Und ich meine, das Problem ist jetzt einfach, was du quasi hast als schwarze Person, dass du immer wieder konfrontiert wirst mit Gesprächen, wahrscheinlich auf die du überhaupt gar keinen Bock hast. Also ich finde es super, dass wir uns hier in so einem Dialog treffen, aber kannst du so ein paar No-Gos sagen, wo du sagst, das ist einfach so kacke, wenn mich jemand auf das oder das anspricht oder irgendwas mit mir umgeht in diesem Thema kulturelle Aneignung? Mhm.
Vielleicht noch ganz kurz zu dem Punkt davor mit indigener Kultur, was in Deutschland, finde ich, auch oder generell in Europa oft passiert, ist dieses, das nennt man Misappropriation, also was wir für ein Bild von indigener Kultur haben, also was wir ja auch mal E-Wort nennen, ist gar nicht das, was wirklich indigene Kultur ist, aber wir haben uns so ein Fantasiebild aufgebaut, auch mit Karl May.
Ich wollte gerade sagen, in Deutschland nochmal ganz speziell Fasching. Mit Karl May.
Karl May und den ganzen Festspielen und so, was indigene Kultur ausmacht, während das gar nicht das ist, was es ist. Und glaube, das, was dann auch oft mich trifft, es nervt, ist, wenn Leute auf mich zukommen und eigentlich so, ja, du bist doch so und so, oder? Also ich habe in letzter Zeit, war ich öfter beim Arzt, und ich habe letztens irgendwie gesagt, ich möchte einfach gerne wie jede andere weiße Patientin behandelt werden und nicht erst 1000 Fragen zu mir und meiner Herkunft und allen möglichen Sachen beantworten und auch, dass Leute immer denken, dass alle Themen für einen angenehm sind. Also ich hatte einen Frauenarzt, der mit mir immer über den Bürgerkrieg in Äthiopien und Eritrea reden wollte.
Ach du meine Güte.
Weil er hat so eine Grenzen oder irgendeiner ähnlichen Organisation vor Ort war während der Zeit. Und er hat es einfach nicht akzeptiert, dass ich das nicht angenehm fand, weil ich meine, für viele Leute ist das auch retraumatisierend, über Krieg zu reden. Und ich fand das nicht so prickelnd und total aufregend, da vor Ort zu sein. Also ich war nicht vor Ort, aber wie er das so erzählt hat. Und er hat dann auch einfach teilweise rassistische Wörter verwendet. Und immer wieder, wenn ich darauf eingegangen bin, gesagt habe, das ist nicht in Ordnung, war er dann so, ja, aber warum? Wir haben das immer gesagt. Und ich habe dann auch Arzt gewechselt einfach.
Aber er wollte eigentlich nur Interesse zeigen an dir wahrscheinlich.
Ja, aber für ihn ist es, er zeigt einfach Interesse und es ist auch in Ordnung, dass er das erregt. Aber auch alleine schon, wie oft ich zuerst gefragt wurde, woher ich komme. Und weil ich mir denke, dass eigentlich komme ich hierher, um behandelt zu werden und nicht um Fragen um mich und meine Person zu beantworten. Und auch...
Ich finde es auch total... Also sorry, es ist so der falsche Ort. Also ich meine ganz ehrlich, als Frau, mein Frauenarzt, möchte man eigentlich überhaupt nicht.
Ja, ich habe auch diese Situation, man liegt auf diesem Stuhl, breitbeinig
und blößt einfach schon in allen Ebenen. So.
Und man fühlt sich dann auch nicht so wohl, gleich so krass aus dagegen zu sagen, aber man sich denkt so, okay, ich kann behandeln, einfach fertig und dann gehe ich. Aber ja, ich bin sogar noch zweimal danach zu ihm hingegangen und jedes Mal hat er immer wieder mit diesen Geschichten angefangen und den Stories und ja, also was ich zum Beispiel ein No-Go finde, ist, dass man auf Leute zukommt und ihnen dann sagt so, ja, es ist in Eritrea, da sind ja alle Leute total arm und das ist richtig schrecklich, oder? Da denke ich mir halt, was soll ich darauf jetzt sagen? Klar, es gibt Armut in Eritrea, klar, es gibt auch
Armut. Es gibt Armut in Deutschland.
Ja, also, und was ist alles schrecklich? Also, ich weiß nicht, wenn ich Interesse an der Kultur oder an dem Land habe, dann stelle ich doch Fragen. Aber was richtig oft passiert, ist, dass Leute mit Aussagen kommen und dann einfach so, ne, stimmt doch. Wo ich mir immer denke, da bin ich schon in so einer Trotzantwort, wo ich automatisch nein, einfach aus Prinzip nein sage. Oder dass man einfach dass man so seine Annahmen, die man hat, einfach mit denen hinkommt auf Leute und sie überträgt. Und das ist einfach rassistisches Verhalten in der Hinsicht. Also diese Frage, woher kommst du, kann ja auch in einem normalen Kontext gestellt werden, wo sie völlig in Ordnung ist und wo sie gar nicht auch rassistisch aufkommt, wenn ich auf Reisen bin irgendwo. Und da fragen wir alle, woher kommt ihr, weil wir halt alle Reisende sind, dann ist das keine problematische Frage. Wenn ich zum Impfen aber gehe und die erste Frage ist, woher kommst du? Und ich sage Deutschland, also woher kommst du? Und ich sage nochmal Deutschland und die dritte, ach so, ja. Und dann wird immer weiter darüber geredet. Und ja, oder das. Ich glaube, was auch oft passiert, ist, dass Leute am Anfang mit mir Deutsch reden, zwei Sätze, und dann Englisch. Und dann fragen sie, ob ich Deutsch verstehe. Und dann finde ich es immer richtig witzig, weil ich so, hä, wir haben doch gerade uns auf Deutsch begrüßt.
Da war das Gehirn etwas langsamer anscheinend.
Aber da merkt man, dass es so automatisierte Sachen sind. So, sie sehen mich, sie sehen meine Hautfarbe und denken, ach, die kann ja gar nicht Deutsch sprechen. Also zweisprachig aufwachsen. Wenn weiße Kinder mehr als eine Sprache können, ist es so, wow, total toll, du bist so gebildet. Ich meine, migrantische Kinder wachsen alle mit mindestens zwei Sprachen auf, aber da ist es halt nichts, was gepriesen wird, weil die Sprachen, die wir sprechen, sind ja nicht so toll wie Französisch oder Italienisch und so.
Und Latein.
Ja, damit wachsen wir ja auch zwei Sprachen einfach auf, ja. Klar.
Was mich noch interessieren würde, dieses Beratungskollektiv DISCheck, kannst du da ein bisschen was drüber erzählen, über die Arbeit? Weil das ist irgendwie total das spannende Ding, finde ich.
Mhm. Also wir haben uns als Reaktion auf, ich glaube, das war vor 2 Jahren so ein bisschen, da hat die Julia von Wir müssten mal reden, das ist ein Instagram-Account, so einen Aufruf gestartet, weil es einige Unternehmen gab, die rassistische oder diskriminierende Werbung einfach gestartet haben und dann auf Social Media, in den Kommentarsektionen, super viele Leute erklären mussten oder auf Bildungsarbeit leisten mussten, so warum ist das jetzt schlecht, und dann waren auch meistens die Reaktionen der Unternehmen nicht wirklich befriedigend oder teilweise einfach noch mehr problematisch als das, was sie eh schon gemacht haben. Und darauf als Reaktion hat sie den Aufruf gestartet, wer hat Lust, so ein Kollektiv zu bilden, das Leuten hilft, die Interesse daran haben, das zu umgehen, sozusagen sie dabei unterstützen kann und auch für Leute, die schon, sag ich mal, einfach rassistisch waren oder auf jede andere Art andere Ismen produziert haben, dann sich Beratung holen kann, wie sie es besser machen können. Und was für uns wichtig ist, ist, dass jede Person, die berät, auch negativ betroffen ist. Und wir sagen auch, bewusst negativ betroffen, weil betroffen sind wir alle von Ismen. Also alle sind von Rassismus betroffen, weil nur wenn es keinen Rassismus mehr gibt, sind wir alle gleich und können alle uns frei entfalten. So. Aber es gibt nur schwarze Menschen oder nur BIPOCs sind negativ betroffen von Rassismus, und dass dann auch diese Menschen sozusagen beraten, was keine Voraussetzung bei uns ist, ist, dass man einen Abschluss hat oder irgend so akademischen Nachweis, dass man das kann, weil das ist, finden wir, ein bisschen klassistisch, sondern dass man einfach sich mit den Themen beschäftigt hat, ob das ein Selbststudium ist oder weil man halt negativ betroffen ist, man sich automatisch immer damit auseinandersetzt, und dann kann jede Art von Person, Unternehmen, Organisation zu uns kommen. Und meistens ist es so, dass die vorher schon sagen, wir wollen es überprüft haben auf bestimmte Ismen, auf Ableismus, Sexismus und so weiter. Und dann geht es immer an das Teammitglied, das da am besten geeignet ist und das auch gerade Zeit hat. Genau, und dann machen wir das.
Wie viele seid ihr?
Wir sind gerade 17 oder 18, glaube ich. Ja, genau. Also wir nehmen auch immer neue MitgliederInnen auf, weil wir einfach nicht vollständig sind. Also wir decken gar nicht das ganze Spektrum an Ismen ab, aber deswegen nehmen wir auch immer Leute auf, die einfach Lust haben, in dem Kollektiv auch mit zu sein. Genau, und dann kann jeder uns einfach niedrigschwellig anschreiben, wenn er Interesse hat, und ein Angebot holen.
Klingt sehr gut, ist auf jeden Fall etwas, was, glaube ich, meiner Meinung nach eigentlich alle Institutionen durchlaufen müsste. Also ich als Medienschaffende kann da auch nur extrem selbstkritisch, diese Branche ist ein sehr großer Teil der Reproduktion von rassistischen Stereotypen. Also ich, auch da sollte man als weißer Mensch nicht erstmal erschrocken sein, dass man sozusagen noch viel zu lernen hat, sondern sie vielleicht eher feiern, dass es Möglichkeiten gibt, sich mehr Expertise anzueignen, um dann eben auch, ja, netter miteinander umzugehen, inklusiver miteinander umzugehen, auch zu verstehen, dass es eben einfach andere Probleme gibt als die eigenen, hilft einem ja auch manchmal ganz gut durchs Leben. Jetzt finde ich es ganz spannend, weil wir haben jetzt so ein bisschen die Ebene von uns besprochen und auch so ein bisschen die generelle Ebene von kultureller Aneignung. Es ist aber ein sehr, sehr großes Phänomen in der Popkultur, ne? Also die Popkultur ohne kulturelle Aneignung, ich weiß gar nicht,
würde es nicht gehen. Das meiste ist einfach geklaut von schwarzer Kultur und auch von Drag Culture und ja.
Drag Culture ist richtig krass, wie das inzwischen ausgeschlachtet wird bei gleichzeitig gesellschaftlichen krassen Backlash. Also ich meine, wir brauchen jetzt gerade nur uns in Europa umzuschauen. Bulgarien, Georgien, Spanien und Ungarn. Wir denken immer, wir sind weiter, als wir sind. Und man sieht ja auch immer, dass irgendwie ein gesellschaftlicher Fortschritt mit zwei gesellschaftlichen Rückschritten irgendwie einhergeht, was ich wahnsinnig demotivierend finde. Aber um das jetzt mal ein bisschen... Warum ist das überall? Warum ist schwarze Kultur überall? Das liegt natürlich daran, dass Hip-Hop überall ist. Hip-Hop ist einfach mittlerweile das erfolgreichste, würde ich sagen, Musikgenre. Ist in den 70er Jahren entstanden. War auch eine Kreolkultur im Grunde, weil zumindest so wie sie in New York entstanden ist, waren es jamaikanische Einflüsse schon direkt mit dabei und genau. Und da wird immer gerne als weißer Mensch gesagt, ja, aber sind nur wir kulturell, eignen nur wir uns kulturell Sachen an oder machen das auch andere? Ja. Kulturelle Aneignung findet überall statt. Das hat nur halt ein bisschen einen Unterschied, ob man sozusagen derjenige ist, der daraus Kapital schlägt. Das ist vielleicht auch ein großer Aspekt, oder? Wie siehst du das?
Definitiv. Also wenn man sich die Musikgenres der letzten 100 Jahre anschaut, kann man sagen, dass die alle aus schwarzer Kultur kommen und auf schwarzer Kultur basieren. Natürlich nicht alle von schwarzen Menschen weiterentwickelt wurden, aber musikhistorisch und musikethnologisch basiert das alles.
Jazz, Blues,
genau.
Funk.
Und wenn man sich, ich meine, berühmte Beispiele, Elvis Presley, The King of Rock'n'Roll, warum ist er so bekannt geworden mit Rock'n'Roll, obwohl Rock'n'Roll eine schwarze Musikrichtung ist, von schwarzen Musikern pioniert wurde, gemacht wurde, aber für wen, für die Masse, war Elvis Presley halt annehmbarer, ne? More palatable. Also er war der, der es dann sozusagen berühmt gemacht hat. Er war der, der Millionen mit Rock'n'Roll gemacht hat und nicht die MusikerInnen, die das eigentlich sozusagen gestartet haben. Und das ist das auch, wo viele halt bei Hip-Hop und anderen Musikrichtungen sagen, ich kann niemandem verbieten, irgendwas zu machen. Niemand kann jemandem verbieten, irgendwie Musik zu machen. Ne? Aber man kann auch sozusagen Hip-Hop auf eine Art und Weise machen, wo man die Ursprünge und die Wurzeln und das Genre respektiert. Und es ist auch einfach mittlerweile so, ich meine, es ist aus einem ganz anderen sozioökonomischen Hintergrund entstanden. Ne? Also mittlerweile, ich finde es dann immer witzig, wenn so weiße Oberstufenkinder dann irgendwie so Gangster-Rap machen wollen und dann ist es halt einfach nicht authentisch. Also mach einfach Rap, der für dich authentisch ist, und ich glaube, das ist das, was viele dann, wo es dann für mich kulturelle Aneignung ist, wenn du dir einfach das kopierst, was Leute vorher gemacht haben und das dann als dein Ding verkaufst, anstatt es gibt ja auch einfach deutsche und weiße Rap-Künstler, die ihre eigene Art von Rap machen und nicht versuchen, das zu imitieren und nachzumachen, weil das ist nicht möglich. Du bist kein Gangster-Rapper, du bist nicht in der Bronx in den 80er, 90ern aufgewachsen, unter den ärmsten und krassesten Umständen, wurdest noch nicht von der Polizei und von allem Möglichen verfolgt, und das dann einfach so darzustellen, ist halt inauthentisch und einfach auch falsch und gefährlich. Also auch, ja.
Ja, es war ja eigentlich auch mal, also es wurde früher in Hip-Hop-Tracks zumindest, so wie ich das, wie ich es wahrgenommen habe, wurde sehr viel von Keeping It Real gesprochen, und das ist irgendwie so ein bisschen ein Widerspruch, wenn man sich die, also ich fand tatsächlich auch Gangster-Rap am besten, da hat mir der Beat am meisten getaugt und die, also ich konnte irgendwie, ich habe es am meisten gefühlt, aber glaube ich, weil es einfach so echt war, ne? Also ich meine, wenn man sich jetzt auch Texte von, weiß ich nicht, es gibt jetzt eine neue Doku von Mary J. Blige, wenn man sich die Texte von ihr anhört und man da nicht Gänsehaut bekommt, dann ist man irgendwie, hat man auch keine Empathie in sich, das heißt aber nicht, dass ich so tun muss, zum Beispiel als weißes Bildungsbürgerkind, dass ich nun mal bin, muss ich nicht so tun, als hätte ich jetzt eine Ahnung, was Crystal Meth für einen Einfluss auf meinen Alltag hat. Also eher gering. So, also das, aber ich, wie gesagt, da fand ich im Hip-Hop eben ganz toll, immer eben, um zum Beispiel sowas zu lernen, wie, also empathisch zu sein. Nur weil das nicht meine Realität ist, heißt es ja nicht, dass ich nicht mitfühlen kann, wenn man mir aufrichtig eine Geschichte erzählt, die echt ist. So. Und das war nicht auch immer im Rap und im Hip-Hop so toll, dass eigentlich die Zeit der 90er Jahre da ging es voll viel um Geschichten erzählen, um Traumaverarbeitung, um Ängste, aber dann eben kombiniert mit krassen Skills einfach. Und das fand ich wahnsinnig anziehend einfach.
Ich meine, Hip-Hop kommt ja auch aus dem Spoken Art, aus dem Spoken Word Art und natürlich dann mit dem DJ-Element und vielen anderen Sachen. Aber deswegen ist es, glaube ich, auch, ich meine, Hip-Hop war für viele junge Menschen in der Zeit ein Weg, dass sie endlich gehört werden und zwar auf einer großen Art und Weise, auf einer großen Plattform. Und dass das dann wieder weggenommen wird oder sich angeeignet wird von anderen Leuten, ich glaube, das ist dieses, was sich oft dann Leute so, wir haben uns das selbst erarbeitet, das ist eine von uns entstandene Kunstform, macht doch eure eigene Kunst. Ihr könnt es ja dann wieder dieses appreciaten, ihr könnt es wertschätzen, ihr könnt Konzerte kommen, ihr könnt mit uns mitfeiern, aber muss man sich dann immer das nehmen, was gemacht wurde und das dann selber verwenden für sich und dann irgendwie vielleicht auch sogar noch mehr Geld verdienen und mehr Umsatz damit machen?
Ich finde es wahnsinnig unkreativ. Also ich finde es eigentlich immer ein bisschen peinlich aus weißer Sicht sozusagen, wenn man sich selbst nicht in der Lage ist, eigene kreative Kunst zu schaffen, sondern einfach nur copy-pastet und das dann halt auf eine unauthentische Art und Weise. Ich finde es unangenehm. Ich meine, ich bin kein Künstler selber, aber und du hast ja zum Beispiel ganz andere Kunst gemacht. Also
mir nur ganz kurz, mir fällt gerade dieses eine Beispiel ein, über das wir geredet haben, Esther, Spirit Fest. Das ist eine Band von Markus Acher von The No Twist zusammen mit ein paar weißen Musikern und also wirklich Musikern, keine Frauen und aber dann auch zwei japanische MusikerInnen und die machen das eben so total toll, also auch voll auf Augenhöhe, dass eben diese zwei unterschiedlichen kulturellen Einflüsse sich da treffen und genau, weil viele sich immer fragen, ja, aber wie soll man denn dann, was darf man denn dann überhaupt noch bla bla in der Musik auch? Das ist zum Beispiel was man unbedingt machen soll. Das ist so eine bereichernde Band für die Welt, finde ich. Also
es sagt ja keiner, mach keine Musik. Es sagt halt bloß, klaus dir nicht, sondern mach dein eigenes Ding. Ne?
Genau, und mach es bewusst so irgendwie. Lauf nicht rum und konsumier einfach, sondern mach dir ein bisschen Gedanken. Also das, ich finde das total nervig, dass man die ganze Zeit darüber redet, was einem verboten und weggenommen wird. Nein, es geht nicht um Verboten und Wegnehmen. Es geht um Sensibilität, es geht um Einfühlungsvermögen und es geht um ein Bewusstwerden, dass viele Sachen schiefgelaufen sind und falsch gelaufen sind und man es besser machen könnte. So irgendwie. Im Entwicklungsprozess. Und da finde ich das auch, das ist ein super, super schönes Beispiel. Ich ärgere mich total, also weil man kommt ja, wenn man Instagram aufmacht, gefühlt gar nicht drumherum irgendeinen der Kardashian- oder Jenner-Menschen zu sehen. Und die sind ja großer Teil des Blackfishing-Phänomens. Vielleicht möchtest du es mal erklären, was das ist?
Blackfishing ist, wenn man als nicht schwarze Person so sich schwarze Features, sag ich jetzt mal, und einfach auch andere Sachen aneignet und so tut, als und als es einfach sich sozusagen nimmt und dafür dann auch wieder gefeiert wird und gelobt wird, während schwarze Frauen für genau dieselben Sachen jahrhundertelang irgendwie einfach diskriminiert wurden. Also sich einen großen Hintern operieren lassen, sich die Lippen aufspritzen, dann auch wieder Haarstyle, genau, einfach die ganzen Körperformen, der Kleidungsstil, fette Hoops und viele andere Sachen, die einfach von schwarzen Frauen geklaut wurden, was bei schwarzen Frauen Ghetto, negativ, so trashy ist. Und bei den Kardashians, also weiß man ja, was die sich für ein Millionenbusiness darauf aufgebaut haben. Und da ist auch so ganz, ganz, ganz krass, dass die ja auch immer von Cultural Appreciation sprechen. Ich meine, die meisten von denen haben schwarze Ehemänner und auch Mixed-Kinder. Und da sind dann schon viele so, naja, wenn sie so gegen schwarze Kultur wären, dann würden sie ja keine schwarzen Männer haben.
Das ist teilweise, das ist ein großes Problem meiner Meinung nach in der Argumentation, weil dabei übersieht man, dass, also ich finde, Nura hat es in ihrem Ich bin doch kein Rassist-Track ziemlich gut zusammengefasst. Ich kann es leider nicht genau wiedergeben. Es ist, glaube ich, meine Hautfarbe ist so lange trennt, bis du ein Blaulicht siehst und rennst. Ich finde, das ist ein sehr, sehr guter sehr, sehr gutes Beispiel dafür, dass man, obwohl man schwarze Ehemänner und schwarze Kinder hat, man halt trotzdem rassistisch
kulturelle Aneignung betreiben kann. Also ich meine auch diese Obsession mit Spraytans, dass man sich teilweise so dunkel mit einem falschen Teint macht, dass man einfach genauso dunkel ist wie ich. Das ist auch schon Blackfishing. Also wenn man seine eigene Person so stark hingegen verändert, dass man eigentlich fast wie eine schwarze Person aussieht oder wie zum Beispiel eine racial ambiguous, also eine nicht klar, sag ich mal, zurechnungsweise Person, ist halt einfach das Problem, genau, dass das für die trotzdem dann immer positiv ist und die damit Geld machen können, während das bei anderen Personen immer negativ betrachtet wird und die einfach das auch nicht ablegen können, wie Esther schon gesagt hat, und ihr ganzes Leben deswegen rassistisch benachteiligt sind. Und was auch ein großes Ding ist, ist später Colorism einfach. Eine ganz große Debatte ist, dass schwarze Frauen, also wirklich also dunkelschwarze Frauen, immer benachteiligter sind in dieser Sache, als zum Beispiel ich bin mittelbraun, weiß nicht, wie ich es genau beschreiben würde, aber auf jeden Fall für viele Leute, ich hatte schon Leute, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, dein Braun ist ja noch schön, wenn du dunkler wärst, wär's nicht. Und das ist ganz stark, dieses Colorism, das auch man bei vielen schwarzen MusikerInnen sehen kann, Mariah Carey, Beyoncé, alle die ein bisschen heller waren, wurden besser aufgenommen vom Publikum. Ihr Vater hat es sogar bei Beyoncé selber gesagt, dass er glaubt, wenn Beyoncé dunkler wäre, wäre sie nicht so erfolgreich geworden. Und das spielt sozusagen in diese ganze Diskussion mit, dass jetzt weiße Frauen sich diese Features von schwarzen Frauen aneignen, aber trotzdem immer noch hell sind. Spielt für mich in dieser Colorism-Debatte, ist eigentlich eine innerschwarze Debatte, aber zeigt es auch wieder, dass die Nähe zu Weisheit trotzdem bleibt. Also die Nähe zu Weisheit trotzdem, davon profitiert man einfach. Und auch moderne Make-up-Techniken sind einfach extrem stark geklaut von Drag.
Auch die Kardashians, die damit wahnsinnig viel Geld gemacht haben. Contouring, so, das ist eine Technik, die kommt aus der Drag-Community. Wie man sich sozusagen sein Gesicht nochmal mehr in die Formen bringen kann, die man, also optisch, die man möchte. Und das ist, glaube ich, jetzt Standard-Schminktechnik geworden, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und also wenn man so auf YouTube schaut, schon. Und ich finde auch, ich meine, das Interessante ist, wenn du sagst, ja, dann sagen Leute, was soll ich machen, wie kann ich das verhindern? Die meisten Leute wollen das nicht verhindern, weil sie wissen, dass sie damit erfolgreich sind. Ich meine, Kim Kardashian hatte so eine, ich weiß nicht, wie man das nennt, eine Marke von Klamotten, die sie erst
Kimono.
Genau, ja, Kimono nennen, bis dann irgendwann der Bürgermeister der Stadt geschrieben hat aus Japan und gesagt hat, dass sie das bitte nicht machen soll, weil das kulturelle Aneignung ist und so wichtig für ihre eigene Kultur ist, dass es einfach nicht in Ordnung ist, dass sich eine amerikanische Frau für ihre Bekleidungsmarke, die nichts damit zu tun hat, diesen Namen nennt.
Hey, sie heißt doch Kim.
Jetzt heißt es Skims.
Und jetzt hat sich's geändert, aber es hat auch immer nur auf den extremen Druck von außen.
Sehr gut, wie du so jetzt gerade zusammengefasst hast. Es geht um Dialog, um Respekt, um darum, dass man seine eigenen Privilegien anerkennt, dass man die halt einfach auch hat, jetzt ich als weißer Mensch. Dann muss man sich immer fragen, wer profitiert ökonomisch von was auch immer man gerade macht und ja, irgendwie, dass man diesen Lernprozess nicht einfach irgendwie abbrechen sollte, sondern wirklich weiß, dass man in dem drinsteckt und dass der lebenslang tatsächlich, glaube ich, geht. Und ich glaube, dann kommen wir in dem Thema so ein bisschen weiter in dieser Generation, was ich mir total erhoffe. Und ich schäme mich wirklich echt so oft für so viele Sachen, auch fremd, aber auch für mich selber, muss ich einfach sagen.
Aber das ist auch vielleicht nichts Schlimmes, sondern eben ein Ansporn sozusagen, um tiefer einzutauchen, um perspektivisch weniger zu haben, wofür man sich schämen muss.
Ja. Ich finde, die schwarze Autorin Audre Lorde hat mal so einen Text geschrieben über Wut und von Frauen und Scham und hat dann auch gesagt, Scham als Gefühl bringt uns nicht weiter, wenn wir darin versinken, also wenn wir es uns das aufnehmen lassen, weil Scham bringt weder dir was, noch mir was sozusagen, noch den Leuten, die benachteiligt sind. Aber wenn wir aus diesem Schamgefühl sozusagen, aus dieser Wut aktive Energie ziehen und dann irgendwie was machen. Das ist das, was wir sozusagen brauchen. Also auch, dass wir Wut nicht immer als negative Energie sehen sollten, sondern als Ansporn, dass wir dann dadurch sozusagen etwas machen können, uns aktiv handeln können. Und das ist einfach super wichtig, dass man auch seine Geschichte kennt, dass man Deutschlands Geschichte kennt, auch vor 1900 und 1800 sozusagen und sich damit auseinandersetzt, dass Deutschland das drittgrößte Kolonialland der Welt mal war und auch einfach sich so überlegt, wie dein Freund mit dem Kopfschmuck, warum habe ich keine indigene Person gefunden, die ich für mein Video einladen konnte, die sowas trägt? Warum habe ich keinen Zugang dazu? Warum habe ich kein Wissen dazu? Wer produziert Wissen? Wer hat Deutungshoheit und so? Und warum, vielleicht bin ich mit etwas erfolgreich mit einem Restaurant, obwohl es diese Community in Deutschland oder in München gibt, aber die das selber nicht machen können und aufmachen können. Und ich glaube, in diesem Kontext, in diesen Überlegungen, dass man einfach anfängt, sich Fragen zu stellen, dann kommt man irgendwann dahin. Und bei so Sachen wie ja, Loks schneid sie am besten einfach ab.
Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Ja, ich hoffe, dass wir mit dem Podcast jetzt auch einen kleinen Beitrag leisten konnten. Und ich ziehe mit in den Kampf auf jeden Fall.
Wir haben, ich weiß nicht, ob wir es dir schon gesagt haben, normalerweise gibt es immer einen Track. Nee, ich habe es, glaube ich, ich habe es nicht gesagt. Aber vielleicht kommst du trotzdem, fällt dir trotzdem was ein. Normalerweise darf sich unser Gast immer einen Track wünschen und hat irgendwelche Lieder vielleicht, die er uns zur Verfügung stellen will, die eine Playlist sind, die einen prägen.
Okay, soll ich jetzt gleich sagen?
Ja, oder, bitte.
Dann würde ich mir von Solange Fubu wünschen, also
For Us, By Us.
Genau.
Vielen Dank, dass du da warst und für deine tollen Worte.
Dankeschön auch euch für die Dialoge.